Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.
Ja, oha, Stefan, da bin ich aber mal gespannt, was uns heute erwartet. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Podcast-Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ihr hört hier am Mikro, wie gewohnt, mich, Julia Mandrion, und meinen Kollegen Stefan Genz. Und wir sind beide aus der TÜV Nord Konzernkommunikation.
Und wir beschäftigen uns heute mit dem Herzstück der Digitalisierung, kann man sagen, den Rechenzentren. Und zwar diesmal mit einer ganz besonderen Art, mit Edge-Rechenzentren.
Ja, und weil wir immer mehr Videokonferenzen, Cloud-Services oder Programme mit künstlicher Intelligenz nutzen, brauchen wir eben auch mehr Rechenzentren, also einfach auch mehr Kapazität. Ein Lösungsansatz dafür, Mikrorechenzentren oder Edge-Rechenzentren, wie Stefan gerade gesagt hat, die eben in den Straßenlaternen oder ähnlichen Orten eingebaut werden können.
Und dafür ist Experte Dr. Nils Petermann unser Gast. Er ist TIC-Manager bei der TÜV Nord CERT in der TÜV Nord Group. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Ja, Nils, für die Digitalisierung brauchen wir Rechenzentren. Wir haben es eingangs ja schon in unserer Anmoderation gesagt. Denn ein Rechenzentrum ist quasi ja wie ein Gehirn eines riesigen Computers, also ein Ort oder ein zentraler Ort, an dem viele Computer und andere Geräte zusammenkommen, um ja wichtige Informationen zu speichern und eben auch zu verarbeiten. Man kann sich das quasi so wie so ein riesiges Lagerhaus vorstellen. Und jetzt sprechen wir heute noch einmal über eine ganz besondere Form des Rechenzentrums, dem sogenannten Mikrorechenzentrum, oder es gibt noch eine andere Begrifflichkeit dafür, die du uns eben im Vorgespräch genannt hast, dem Edge-Rechenzentrum. Ja, Nils, was genau sind denn jetzt diese sogenannten Mikrorechenzentren? Wie unterscheidet man das in der Begrifflichkeit mit dem Edge-Rechenzentrum? Und was ist eigentlich der Unterschied zu diesem ganz gewöhnlichen Rechenzentrum?
Gut, ich würde, glaube ich, einfach anfangen mit dem gewöhnlichen Rechenzentrum. Von der Größe her ist der Begriff Lagerhaus natürlich schon sehr gut zur Einordnung. Zentrale Eigenschaft eines Rechenzentrums ist, es ist zentral. Das heißt, ein großes Gebäude, zum Beispiel am Hauptstandort einer Firma, in dem die meisten Server oder vielleicht auch alle Server dieser Firma unter einem Dach stehen, genießen gemeinsame Versorgungssicherheit, gemeinsame Sicherheitssysteme, gemeinsame Klimasysteme. Dieses Rechenzentrum, dieses zentrale Rechenzentrum hat natürlich jetzt die Eigenschaft, es ist weit entfernt von den Endusern. Das heißt, die Daten werden zentral gesammelt, aber ich als User habe an meinem Standort diese Daten eigentlich gar nicht direkt dort, sondern ich habe sie nur über das Rechenzentrum zur Verfügung.
Und das klappt meistens ganz gut, aber es gibt so Anwendungen, wo das schwierig werden könnte.
Ja, genau, die könnte es geben. Also überall da, wo ich zum Beispiel auf kurze Latenzzeiten angewiesen bin. Das heißt, dass die Daten nur eine sehr kurze Zeit unterwegs sein dürfen. Das könnte zum Beispiel sein, alles, was irgendwo mit virtueller Realität zu tun hat. Wenn ich so eine VR-Brille auf dem Gesicht habe, muss ich eine sehr kurze Reaktionszeit zwischen Rechner, also auch da, wo die Daten sind, und der Brille haben. Ansonsten wird mir als Benutzer oder Träger dieser Brille einfach nach sehr kurzer Zeit schon schlecht. Da kann ich die effektiv nicht benutzen. Eine andere Idee wäre zum Beispiel das autonome Fahren. Auch bei dem autonomen Fahren brauche ich natürlich sehr kurze Reaktionszeiten. Wenn ich mir vorstelle, ein Auto funkt Daten, was weiß ich, fährt in München und funkt seine Daten erstmal nach Flensburg. Da hat es erstmal ein paar 10 oder vielleicht sogar 100 Meter im Blindflug zurückgelegt, bevor es die Antwort bekommt. Das heißt, da brauche ich eine sehr schnelle Antwort. Und die kann ich nur bekommen, wenn mein Rechenzentrum, also der Antwortgebende sozusagen, wenn der nicht allzu weit von dem Fahrzeug entfernt ist.
Kriegen Daten in Flensburg eine ganz andere Bedeutung plötzlich.
Ganz richtig.
Das heißt, du hast jetzt gerade beim autonomen Fahren das Beispiel genannt. Auch da wäre es gut, wenn die Daten irgendwo in der Nähe verarbeitet werden, sozusagen, wo sich das Fahrzeug gerade bewegt.
Genau. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, man hat irgendwo in einer Stadt ein Leitsystem installiert, was vielleicht die Ampeln schaltet, was irgendwo vielleicht die öffentlichen Personennahverkehrszüge noch mit dabei hat. Und jetzt hat man in dieser Stadt eine Großveranstaltung. Was weiß ich, in Hannover ist die Messe. Da ist, so wie ich aus den Nachrichten noch weiß, der Messeschnellweg immer sehr schnell voll. Jetzt könnte man sich vorstellen, jedes Fahrzeug hat eine cloudbasierte Navigationslösung an Bord. Sagt, ich fahre jetzt los, ich möchte nach Hannover zur Messe und dann könnte das Verkehrsleitsystem vielleicht ausrechnen oder extrapolieren, dieses Fahrzeug wird ungefähr dann dort sein. Und das ist nicht nur bei einem Fahrzeug der Fall, das ist bei, was weiß ich, 10.000 Fahrzeugen der Fall, die alle gleichzeitig zur Messe wollen, weil die fängt ja um 9 an und man will pünktlich da sein. So, jetzt gibt's aber in Hannover natürlich noch viele andere Leute, die gar nicht zur Messe wollen, sondern vielleicht einfach nur zur Arbeit. Die geben vielleicht an diesem besonderen Tag auch ihr Ziel in ihre Navigation ein und würden an einem normalen Tag über den Messeschnellweg fahren. So, jetzt weiß das Verkehrsleitsystem aber, so, da haben sie schon 10.000 Fahrzeuge angekündigt für diesen Zeitraum. Dann würde es vielleicht hingehen und diesen Nutzer, der ganz woanders hin will, weiträumig um die Messe rumleiten und nicht durch den Stau. Heutige Navigationssysteme, die können da natürlich immer nur so ein bisschen vom aktuellen Status ausgehen. Google sieht, da sind in der Zelle 50 Autos registriert. Das heißt, da weiß ich, da sind vielleicht 50 Autos auf der Straße unterwegs oder 40 Autos und 10 Radfahrer. Wir können mit diesen Edge-Rechenzentren deshalb vielleicht eine deutlich verbesserte Verkehrsplanung und Vorhersagequalität erreichen. Das wäre zum Beispiel denkbar. Man könnte noch weiterdenken und sagen, diese Autos müssen natürlich irgendwo parken. Jetzt weiß ich vielleicht, so Messeparkplatz 1 hat 500 Parkplätze. Es kommen auch 10.000 Autos an. Dann könnte das Verkehrsleitsystem doch sagen, so 500 von diesen Nutzern, die jetzt das als erstes eingegeben haben oder die zuerst zu erwarten sind, die leiten wir auf den Parkplatz 1. Und dann wissen wir, Parkplatz 1 ist voll. Und dann geht es auf den Parkplatz 2 weiter und 3 und 4. So, vielleicht halten die Nutzer sich aber nicht daran, weil die wissen, oh, der Parkplatz 2, der ist mir lieber, der ist besser zu erreichen, ich komme abends wieder weg. Dann könnte man, um auf die Laternen jetzt zurückzukommen, natürlich in diesen Straßenlaternen Sensoren einbauen. Diese Sensoren könnten sagen, so, der Parkplatz ist belegt zu X%. Dann könnte dieses Verkehrsleitsystem natürlich irgendwann eine Iteration starten und sagen, so, ich habe hier 500 erwartet, sind aber nur 400 gekommen. Das heißt, ich habe noch 100 Parkplätze. Die könnte ich jetzt neu vergeben. Das wäre zum Beispiel eine Idee, was man mit diesen Straßenlaternen-Rechenzentren machen könnte.
Das heißt zusammengefasst, wenn ich dich richtig verstehe, Rechenzentren, große Lagerräume, die wir bisher kennen, können in der Zukunft bei Edge-Rechenzentren, so nennt man sie dann, zentraler sein, also in Straßenlaternen zum Beispiel untergebracht werden, wenn sie dann auch wirklich mikroklein sind sozusagen.
Genau, die könnten auf der Fläche verteilt werden. Man könnte sich vorstellen, von der Rechenleistung, von der Speicherleistung reicht vielleicht so ein normales Smartphone. Ohne Bildschirm, ohne Foto, jetzt aber vielleicht mit den üblichen 128 GB Speichern und den Prozessoren, die da jetzt drin sind. Die Rechenleistung in so einem modernen Telefon, die ist ja alles andere als zu verachten. Also wir tragen da ja täglich sehr viel mehr Rechenleistung mit uns rum, als zum Beispiel zur Mondlandung zur Verfügung stand. Das muss man sich auch immer nochmal zu Gemüte führen.
Das bedeutet, Vorteil ist dann, wenn wir beim autonomen Fahren sind, ich kann Daten in Echtzeit mehr oder weniger bei der Verkehrsführung, Navigationslenkung nutzen und bei dem anderen Beispiel mit der Virtual Reality Brille habe ich dann nicht das Gefühl, mir wird schwindelig, weil die Daten so lange Wege hinter sich bringen müssen, sondern weil sie näher bei mir gespeichert und verarbeitet werden.
Genau. Man könnte auch noch weiterdenken oder andere Beispiele denken. Wenn man zum Beispiel eine EM nimmt oder eine WM, sei das Fußball oder irgendein anderer Sport, und wenn wir jetzt einfach mal unterstellen, wir hätten 30 Millionen Endgeräte, die alle ein Spiel über einen Stream haben wollen. Wenn wir mal 10 Jahre weiter gucken, haben wir vielleicht keine Satellitenantennen mehr, sondern wir kriegen alles nur noch über IPTV. Dann müssten jetzt, was weiß ich, vom Rechenzentrum des zweiten deutschen Fernsehens oder der ARD alle diese 30 Millionen Endgeräte einzeln mit einem Datenstrom versorgt werden. Ich habe letztens noch eine Zahl dazu gelesen. Ein Spiel sind ungefähr 5 Gigabyte, wenn ich das in HD übertragen würde, mal 30 Millionen, gut durch 90 Minuten. Es ist auf jeden Fall eine riesen Datenmenge und die Datenleitungen, die von diesem zentralen Rechenzentrum ausgehen zu den Endgeräten, die sind natürlich auch irgendwo limitiert. Die Bandbreite ist heute gigantisch im Vergleich zu dem, was wir früher hatten. Sind ja mit 14K-Modems oder sowas gestartet. Das kennen die Jungen heute gar nicht mehr. Aber wenn man sich da jetzt überlegt, wir hätten vielleicht nur 300 Edge-Rechenzentren auf Deutschland verteilt, dann müsste dieses zentrale Rechenzentrum diesen Datenstrom nur 300 Mal schicken. Das heißt, die zentralen Glasfaserleitungen, die die großen Rechenzentren, die großen Städte und auch die Länder und Kontinente miteinander verbinden, die würden dadurch massiv entlastet werden. Und ich hätte nur noch lokal, also von meinem Edge-Rechenzentrum bis hin zu den Endgeräten, letzten Endes das hohe Datenaufkommen. Und die Datenleitungen, die zentralen, die könnten dann natürlich für andere Anwendungen wieder zur Verfügung stehen, die ansonsten unter Umständen mit hohen Latenzzeiten oder niedrigen Übertragungsraten zu kämpfen hätten.
Ich würde ganz gerne noch mal auf die ganz praktischen Fragen zur Umsetzung eingehen. Was genau braucht man denn überhaupt für eine Infrastruktur, um solche Rechenzentren in zum Beispiel Straßenlaternen oder ähnlichen Dingen, insbesondere auch an öffentlichen Orten, zu integrieren?
Nun, wenn wir bei dem Beispiel Straßenlaterne bleiben, ist das, denke ich, relativ einfach. Wir bräuchten im Prinzip einen standardisierten Computer, Server, was auch immer, der in diese Straßenlaterne reinpasst. Wenn wir bei zentralen Rechenzentren sind, betreibt man natürlich sehr viel Aufwand, was Sicherheit, Kühlung, Stromversorgung angeht. Da müsste man bei so einem Rechenzentrum in der Straßenlaterne sicherlich Abstriche machen. Wenn wir zurückgehen auf unser Smartphone, das bringt natürlich seine eigene Stromversorgung im Prinzip mit dem Akku mit. Das heißt, ein Stromausfall bei der Straßenlaterne könnte das eine Zeit lang überbrücken. Prozessor, Speicher hat selber auch. Das heißt, es ist im Prinzip ja ein Mikrocomputer, den wir mit uns rumtragen. Man kann sich jetzt vorstellen, vielleicht braucht man ein bisschen mehr Speicher oder auch noch ein bisschen mehr Rechenleistung und nimmt stattdessen halt irgend sowas wie ein Stack aus, was weiß ich, 5 iPhones oder vergleichbaren Geräten und würde dadurch seine Rechenleistung und Speicherkapazität entsprechend abbilden. Was so Konnektivität angeht, wir haben Bluetooth an Bord, wir haben WLAN an Bord, wir haben 5G an Bord. Das heißt, kommunizieren mit irgendwelchen Sensoren oder mit auch zentralen Rechenzentren könnte dieses Mikrorechenzentrum an der Stelle ja schon. Da bräuchten wir fast nichts mehr.
Also eigentlich gibt es alles schon, was wir dafür bräuchten.
Im Prinzip ist das alles vorhanden. Das Einzige, was man vielleicht machen müsste, ist in Sachen Sicherheit, dass man diesen Dreikantschlüssel, der da an die Straßenlaternen drankommt, durch ein bisschen was Besseres noch ersetzt. Aber auch das kriegen wir technisch, glaube ich, hin.
Du und deine Kolleginnen und Kollegen, ihr unterstützt Betreiber von Rechenzentren ja auch beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist natürlich wichtig, wenn wir uns vorstellen, wir brauchen ja auch immer mehr Energie, um überhaupt unsere Daten verarbeiten und speichern zu können. Wie sieht es denn hier beim Thema Nachhaltigkeit bei solchen Mikro- und Edge-Rechenzentren aus?
Gut, die Frage ist nicht ganz einfach. Zum einen wenden wir natürlich erstmal weitere Ressourcen auf. Wir können diese Ressourcen so gestalten, dass sie gut recyclingfähig sind und so weiter und so fort. Oder vielleicht kann man auch recycelte Einheiten schon benutzen. Aber an sich müssen wir erstmal Ressourcen aufwenden, um diese Mikrorechenzentren zu errichten. Was natürlich für die Nachhaltigkeit von solchen Rechenzentren sprechen kann, das ist ihr Einsatz. Also wenn wir auf das Beispiel mit dem Verkehr zurückkommen, wenn ich einen Stau verhindern kann, habe ich mit Sicherheit einige tausend Liter an Kraftstoff eingespart, beziehungsweise eine deutlich nennenswerte Menge an CO2 werde ich einsparen. So. Und wenn ich mir dann sage, was weiß ich, ein solches Mikrorechenzentrum, das hält vielleicht 10 Jahre, wenn ich es gut baue. Dann habe ich jedes Jahr eine Messe und vielleicht habe ich nicht nur eine, sondern 10 im Jahr und könnte an 100 Tagen einen signifikanten Beitrag zur CO2-Einsparung nur mit diesem Einsatzzweck leisten. Vielleicht baue ich aber auch diese Mikrorechenzentren oder Edge-Rechenzentren so, dass ich sie für verschiedene Einsatzzwecke gleichzeitig nutzen kann. Das heißt, ich kann vielleicht Videostream machen, ich kann Verkehr machen, ich kann vielleicht auch Systeme zur Katastrophenwarnung damit einbinden, Wasserstandssensoren, Regensensoren, Feuchtigkeitssensoren in der Erde etc. pp. Das heißt, rein über die Nachhaltigkeit hinaus würden wir als Gesellschaft durch diese Edge-Rechenzentren, denke ich, auf viele verschiedene Art und Weisen profitieren können.
Mhm. Du hast jetzt eben gerade schon das Thema Sicherheit angesprochen, gerade von solchen Edge-Rechenzentren. Nehmen wir das Beispiel nochmal Straßenlaterne. Die TÜV Nord Group hat das quasi in der DNA, das Thema, die Welt sicherer zu machen. Wenn wir uns jetzt die physische, aber auch die Cybersicherheit von solchen speziellen Rechenzentren anschauen, wie sieht es denn da mit dem Thema Sicherheit heute aus? Also was ist da zu tun, was vielleicht bei einem normalen, üblichen, gewohnten Rechenzentrum anders aussieht? Da schon mal angesprochen, man muss es natürlich anders verschließen. Die Laterne, die man heute kennt, kann fast jeder Dritte mit so einem kleinen Hebel aufmachen.
Ja, sie kann auch umgefahren werden mit dem Auto, ne? Das stelle ich mir auch noch vor.
Natürlich, das sind, also im Amerikanischen unterscheidet man ja zwischen Safety und Security. Im Deutschen benutzen wir nur den Begriff Sicherheit. Safety wäre jetzt so das Beispiel Straßenverkehr. Security wäre das Thema Zugriffssicherheit, Datensicherheit. Ich sag mal, in Sachen Safety kann man natürlich an der einzelnen Straßenlaterne nicht besonders viel machen. Klar, ich könnte einen Poller da vorstellen. So, dann habe ich aber wahrscheinlich immer den Konflikt, dass ein Gehweg zu schmal wird oder dass ich vielleicht überhaupt keinen Platz habe, diesen Poller da vorzustellen. Da wäre, denke ich, das Safety-Konzept an der Stelle, dass man da eine Redundanz einbaut. Das bedeutet, dass ich halt, was weiß ich, ich bräuchte für einen Bereich 5 Straßenlaternen, ich würde aber vielleicht 6 konstruieren, dass ich mir einfach leisten kann, eine zu verlieren, ohne dass das Gesamtcluster seine Funktion verliert. In Sachen Sicherheit, also Zugriffssicherheit auf die Daten, ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Man könnte jetzt natürlich sagen, die Daten liegen vielleicht da in verschlüsselter Form vor. Man könnte auch sagen, ich baue vielleicht die Straßenlaternen, die solche Edge-Rechenzentren enthalten sollen, etwas stabiler als normale. Das heißt, ich baue vielleicht ein stärkeres Schloss dran, ich baue vielleicht den Mantel dieser Straßenlaterne etwas kräftiger, dass man da halt nicht drankommt. Ein Stichwort wäre sicherlich Vandalismus, was ich für tatsächlich gravierender hielte als die reine Datensicherheit, weil was habe ich an Daten da oder was würde ich erwarten, an Daten da zu haben? Vielleicht die Netflix-Serie, vielleicht läuft das Fußballspiel darüber, vielleicht habe ich Daten, die irgendwo gerade von Sensoren in der Umgebung kommen. Aber alles nichts, wo jetzt ein großes Problem entstünde, wenn diese Daten gestohlen würden. Ne? Also wir reden ja nicht von personenbezogene Daten. Die würde ich auf so einem Edge-Rechenzentrum oder zumindest in so einer Straßenlaterne, glaube ich, nicht speichern wollen. Auch medizinische Daten, die hätten da nichts verloren. Auch Daten von Einwohnermeldeämtern oder Firmendaten, die irgendwo sensibel sind, die haben da in der Peripherie nicht so viel zu suchen. Wenn ich mir ein Edge-Rechenzentrum für sensiblere Daten bauen müsste, dann würde das anders aussehen als eine Straßenlaterne. Da würde ich zum Beispiel denken an so einen üblichen Seecontainer. Die bieten ja schon mal eine metallene Hülle, in die ich nicht so leicht reinkomme. Die bieten grundsätzlich schwere Schlösser. Und vielleicht kann ich die auch irgendwo noch mit einem Zaun umgeben, den ich dann gut überwachen kann. Und dann kann ich, wenn ich da wirklich kritische Daten habe oder haben müsste, könnte ich mir dann entsprechende Sicherheitssysteme installieren, die automatisch dann einen Sicherheitsdienst oder eine Polizei informieren würden.
Jetzt haben wir ja so viel in der Theorie über kleine Rechenzentren gesprochen, über Mikrorechenzentren, Edge-Rechenzentren. Aber kannst du uns vielleicht ganz konkret nochmal 1-2 Pilotprojekte nennen, an denen aktuell gearbeitet wird?
Also es gibt Projekte, die ich kenne, allerdings keine, an denen ich jetzt konkret mitarbeiten würde. Können 2 Beispiele nennen. Das sind beides Installationen, die irgendwo so in der Größe eines Containers, also eines Seecontainers zu verorten wären. Das eine ist ein Beispiel aus dem Automobilsektor, kommt aus dem autonomen Fahren. Da ging es darum, dass eine Firma die Sensoren, also alles das, was Augen und Ohren von autonomen Fahrzeugen sein sollen, trainieren muss. Dafür muss ich erstmal relativ lange mit diesen Fahrzeugen rumfahren und die ganzen Sensoren einfach Daten sammeln lassen. Daten sammeln führt natürlich dazu, dass ich sehr viele Daten habe. Diese Daten über die normalen Glasfaserleitungen irgendwo an ein zentrales Rechenzentrum zu schicken, ist eine Aufgabe, die Wochen gedauert hätte. Und damit untertreibe ich nicht. Das heißt, diese Firma ist einfach hingegangen und hat sich vor Ort die Infrastruktur bereitgestellt, die es braucht, um diese Daten zu speichern. Das waren Petabyte, also sehr viel mehr als das, was wir jetzt in unseren schon großdimensionierten Laptop-Festplatten haben. Und die haben sie eben entsprechend gesammelt und vor Ort haben die dann diese Daten analysiert mit Rechnern und haben eben da die KI-Anwendungen, die dahinter stecken, damit trainiert. Das zweite Beispiel, was ich noch kenne, das kommt aus Barcelona. Da wurde, wenn ich es recht erinnere, die Kathedrale Sagrada Familia weitergebaut, die von Gaudi entworfen worden ist, aber bisher noch nicht fertiggestellt wurde. Da hat man sich für das sogenannte BIM, ich meine, es steht für Building Information Modeling, was im Prinzip beschreibt, dass ich mir einen digitalen Zwilling meines Baus erstelle und den vor Ort nutzen kann, um den Handwerkern zu sagen, der Stein muss dorthin, das Rohr muss dorthin, das Kabel muss dort verlegt werden. Diese Daten sind sehr umfangreich und ich brauche sie auch schnell vor Ort. Wenn ich mir so vorstelle, ich habe irgendwie so eine Brille auf, die mir vielleicht diese Daten ins Blickfeld projiziert, da sind wir im Prinzip wieder bei den VR-Brillen vom Anfang. Wenn das mit zu viel Latenz passiert, dann wird mir irgendwann schlechter als Nutzer. Das wären so zwei Beispiele, wo man sich diese Edge-Rechenzentren schon im Einsatz vorstellt, oder wo man sich schon im Einsatz hatte, besser gesagt. Mhm.
Ja, spannend. Vielen herzlichen Dank für den super guten Einblick, den du uns heute gegeben hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ja, es gibt aber noch eine abschließende Frage bei uns, weil es kann ja sein, dass da draußen in der großen weiten Welt bei unseren Hörerinnen und Hörern jemand noch eine ganz spezielle Frage hat und sagt, Mensch, den Experten habe ich so lange gesucht. Können die dich irgendwie kontaktieren? Bist du in den sozialen Netzwerken irgendwo vertreten?
Ich bin tatsächlich seit längerem bei Xing vertreten und auf ständige Nachfrage meines Kollegen, Grüße gehen raus an dich, Mario, habe ich mir jetzt auch ein Profil bei LinkedIn erstellt. Es ist zurzeit noch unvollständig, aber ich werde das, denke ich, in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausbauen.
Okay, man wird dich also auf jeden Fall finden, wenn man dich sucht, unter Dr. Nils Petermann von TÜV NordZERT. Prima.
Genau.
Super.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit der heutigen Folge. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an unseren Gast Nils, dass du heute bei uns gewesen bist. Wir hören uns in 2 Wochen an gewohnter Stelle wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns 5 Sterne in eurer Podcast-App und hört vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder rein. Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Bis bald. Gute Zeit.
Tschüss.
Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.